freue mich, heute Morgen hier zu sein, zu predigen. Ihr seht gleich schon das Thema, Jesus und eine Hochzeit zum Verlieben. Darum geht es heute. Ist das nicht unnötig, was Jesus da macht? Was für eine Verschwendung. Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. So könnte man zu diesem Text, den ich gleich einmal vorlese, denken und ja, könnte einfach auch irritiert sein, was dir alles passiert. So, ich klicke jetzt hier auch weiter. Ich lese Johannes 2 aus der Basisbibel. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste dann betrunken sind, dann folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Ist das unnötig, was Jesus da macht? Ist das nicht eine Verschwendung? Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung? Diese Geschichte, dieser Bibeltext hat so manche irritiert, manche Theologen, so manche in der Auslegung, die gedacht haben, was soll das denn? Warum macht Jesus das? Das ist doch verrückt. Hat er denn nicht Besseres zu tun, als eine Hochzeitsfeier mit einer Menge von Wein abzuspeisen? Alkohol zu trinken zu geben? Der König von Israel hat doch wichtigere Aufgaben zu tun, sagen manche. Und dann ist dieses Wunder noch so prominent platziert. Das erste Zeichen, das erste Wunder im Johannesevangelium, ganz weit vorne zu finden. Das ist doch immer so, das erste Mal ist immer was Besonderes. Das erste Kind, das geboren ist. Wer würde, da kann man sich sowieso nicht an alle anderen kann man nicht vergessen, aber das erste ist was ganz Besonderes. Das erste eigene Auto, der erste Job. Ja, das erste Mal ist immer was Besonderes. Da denkt man ganz besonders daran. Hier das erste Zeichen, das erste Wunder. Und dann auch noch so eine verrückte Geschichte. Ja, eine Hochzeitsfeier und man hat nicht genug Wein, nicht genug zu trinken. Gibt's das? Ja klar, gibt's. Ich kenne das auch. 1999, als meine Frau und ich geheiratet haben, wir haben für ganz vieles gesorgt. Wir hatten nicht viel Geld, aber wir haben gesagt, bringt bitte was zu essen mit, Salate und wir feiern gemeinsam. Wir laden ganz viele Leute ein und kommt. Und sie kamen. Und das Geld ist uns ausgegangen, wir haben kein Geld mehr für Getränke gehabt. Und da sprang die Oma meiner Frau ein und hat uns dann mit Getränken versorgt. Es kann passieren, dass auf einmal die Getränke ausgehen. Man füllt doch nicht während einer jüdischen Hochzeitsfeier die Reinigungsgefäße nach. Macht man nicht. Doch macht man, wenn die Bedeutung auf einmal eine ganz andere ist. Man gibt doch nicht den Angetrunkenen den besten Wein. Doch, wenn das Beste erst noch kommt. Und man zelebriert doch sowas Großartiges nicht im Stillen. Man macht das doch riesengroß. Schaut mal alle. Doch, zum Schutz und Respekt der Würde vor denen, die dort die Hochzeit feiern. Mein erster Punkt in der Predigt ist, Jesus feiert mit. Jesus feiert mit. Ganz bewusst platziert Johannes dieses Wunder am Anfang des Johannesevangeliums. Er macht damit deutlich, hier passiert was Grundlegendes, ganz, ganz wichtig. Achtung, Augen auf, Ohren auf, hier passiert was Wichtiges. Gottes Wort wird Mensch, wird Fleisch und das ist ein Grund zum Feiern. Jesus ist nicht der Spaßverderber, nicht der spießige Geselle. Jesus feiert mit. Dass er gekommen ist, ist Grund zum Feiern. Glaube ist vor allem ein Fest. Deswegen singen wir, deswegen feiern wir. Wir müssen nicht unbedingt ein Grinsen aufsetzen oder so tun, als ob, nein. Wir können ganz echt sein, so wie wir sind. Auch mal in schweren Phasen. Trotzdem an Gott denken, trotzdem uns bewusst machen, er liebt uns. Und Jesus feiert mit, er ist mitten dabei. Jesus ist gekommen, das ist Grund zur Freude. Und das ist für mich eine Hochzeit zum Verlieben. Was Besonderes. Vielleicht ändert das ein Stück weit dein Bild von Jesus. Jesus feiert mit. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst. Was für ein Bild du von Christus hast. In deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deiner Fantasie. Vielleicht sprengt diese Geschichte, dieser Text, dein Bild von Jesus. Adrian Pless, ein christlicher Autor, schreibt in seinem Buch Die steile Himmelsleiter: Gott, vergebe uns. Wie oft haben wir Jesus als einen bleichsüchtigen Strebertypen hingestellt? Einen unsportlichen Tugendbold, der es nicht erwarten kann, diese böse Welt zu verlassen. Gott, vergebe uns. Wenn ich heute die Evangelien lese, so tritt mir ein leidenschaftlicher, engagierter Jesus entgegen. Ein Mann, der heilte und half und aß und trank, Nahrung spendete und in Zorn geriet und schwitzte und weinte und starb. Und ich ergänze, und feierte. Er feierte mit. Schauen wir uns einmal an, wo das Ganze passierte. Johannes 1 berichtet aus dem Ostjordanland. Also ihr seht ganz unten, unterhalb des See Genezareth, Bethanien. Das ist sozusagen das Ostjordanland. Johannes der Täufer tritt auf. Er bereitet den Weg am See Genezareth, am Jordan. Ein Jüngerwechsel findet statt. Von seinen Jüngern treten einige über zu Jesus Jüngern. Und Jesus verheißt Großes. Und dann, 3 Tage später, beginnt links oben das Fest in Kana. Also eine Wegstrecke, 3 Tage, realistisch konnte man erreichen. Jesus und seine Familie dort. Und dann, wir sehen das hier nochmal, es geht ein bisschen bergauf durchs Bergische. Man muss sich schon anstrengen, ja, aber man konnte dann nach Kana kommen. Eine Hochzeit. So wie Bernd vorhin erzählt hat, gestern eine orientalische Hochzeit, das ist was Besonderes. Habe ich selber so noch nicht miterlebt, aber gelesen darüber. Man feierte nicht nur an einem Tag, sondern 7 Tage, mindestens eine Woche. Also man musste ausdauernd feiern, man musste dabei sein, sich Zeit nehmen und das war ein großes Ding. Jesus war eingeladen. Vielleicht war seine Mutter mit den Brautleuten verwandt, zumindest befreundet. Und dann war das in der Regel so, der älteste Sohn war auf jeden Fall dabei. Und wenn der Jünger hatte, also wenn er so ein Lehrer, ein Rabbiner war und Schüler hatte, waren die auch mit dabei. Konnten die mitfeiern. Eine Woche lang. Und wie kann man sich das so vorstellen? Tissot Ende des 19. Jahrhunderts versucht das so festzuhalten, so ein bisschen. Die Reinigungskrüge, Diener und Menschen, die feiern. Ups, jetzt kommt das nächste nicht dazu. Okay. Wer ist bei einer Hochzeit am wichtigsten? Ihr dürft gerne reinrufen. Braut. Die Braut ist doch am wichtigsten, oder? Würdet ihr dem zustimmen? Ja, das Paar, das kommt jetzt das Demokratische. Aber die Braut ist wichtig. Und was sagt die Braut in dem Text? Nichts. Wird sie erwähnt? Nein, nichts. Die Braut wird überhaupt nicht erwähnt. Der Bräutigam nur als Ansprechpartner, der die Kritik entgegennimmt. Also das Brautpaar bleibt ganz außen vor, kommt gar nicht drin vor. Interessant, oder? Und dann hören wir, es ist eine jüdische Hochzeit und die Reinheitsgebote werden eingehalten. Also es scheint eine Hochzeitsgesellschaft zu sein, der die Tora, die jüdischen Gesetze ganz, ganz wichtig sind. Große Gefäße mit Wasser zum Reinigen der Hände, des Gesichts und auch des Geschirrs. Manchmal auch dieses Wasser für die Füße. Aber in der Regel für Hände, für Gesicht und auch für das Geschirr. Man braucht viel Wasser für solch eine Hochzeitsgesellschaft. Und Jesus lässt diese jüdischen Reinigungskrüge, er verwandelt sie, die mit Wasser gefüllten, in Wein. Es bricht eine neue Zeit an. Mose gibt die Reinigung, das Wasser, und Jesus schenkt Wein. Es verändert sich etwas. Da, wo Jesus ist, bedarf es der Reinigung im alten Sinne nicht mehr. Neuer Wein in neue Schläuche. Manche beschreiben als Theologen dieses Wunder als ein Luxuswunder. Und es ist tatsächlich ein Luxus, was hier passiert. Manche haben Schwierigkeiten mit diesem Text und sagen, das ist doch kaum erträglich, was Jesus da macht. Es ist ein Luxuswunder. Jesus bringt Lebensfreude mit, im Überfluss. Er schenkt uns Leben in Fülle, er schenkt uns ewiges Leben. Es wird gefeiert, ein Hier und Jetzt. Und es kommt noch was ganz, ganz Großes später. Werde ich gleich nochmal erklären. Jesus feiert mit, eine Hochzeit zum Verlieben. Zweitens, Jesus hat einen Zeitplan, und zwar seinen Zeitplan. Wer ist schon da bei der Feier? Maria. 14 Kilometer von Nazareth, wo sie sich in der Regel aufhielt, also ein kürzerer Weg, sie war schon da. Verwandtschaftlich, freundschaftlich, irgendwie mit eingebunden. Sie wird aber nicht mit Namen genannt. Im Johannesevangelium wird sie nie mit Namen genannt, immer nur als die Mutter von Jesus. Und zweimal finden wir eine Kommunikation mit ihr und Jesus. Hier in der Hochzeitsgeschichte und dann in der Geschichte, Kapitel 19, am Kreuz. Unter dem Kreuz, da steht sie still und beobachtend. Hochzeit und Kreuz. Beides Mal tritt Maria auf und es findet eine Kommunikation mit ihr statt. Wichtig zu wissen, hat eine Bedeutung. Sie wird mit Frau angesprochen, angeredet. Luther übersetzt Weib. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Aber dort steht Frau. Und damit ist nichts Abfälliges gemeint, sondern das ist wie wenn man sagen würde, Madame. Ja, also so was ganz Wertschätzendes. Frau, was haben wir gemeinsam? Kommen wir gleich noch dazu. Hochzeit und Todesstunde, beides gehört zusammen. Es ist wichtig zu wissen, denn hier wird die Brücke geschlagen. In beiden Fällen ist die Stunde Jesu gekommen. Die Stunde Jesu, hier zeigt er seine Herrlichkeit. Und am Kreuz Vorher sagte er, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber jetzt ist sie da. Jetzt ist die Zeit da, wo sich etwas verändert. Die Hochzeit weist bereits auf die Todesstunde hin. Nun, im Griechischen steht, was die Mutter von Jesus sagt, wein nicht sie haben. Das sind drei Wörter. Sie haben ist ein Wort, wein nicht sie haben. Das ist jetzt nicht auf Jodisch, Jodaisch, ja, nicht wie Joda spricht. So ist das Griechische, wein nicht sie haben. Was heißt das? Vielleicht kennt der eine oder andere von Friedemann Schulz von Thun das Kommunikationsmodell. Kennt vielleicht schon einige. Oder das Vier-Ohren-Modell nennt man das auch. Das beschreibt die Sachebene, die Selbstoffenbarung, das beschreibt den Appell und auch Beziehung. Wein nicht sie haben. Wie ist es gesagt? Und wie hört man das? Wein nicht sie haben. Es könnte auf der Sachebene einfach eine Information sein. Vorher 100% Wein und jetzt 0% Wein. Fakt. Sachebene. Wein nicht sie haben. Sie haben keinen Wein. Könnte sein. Es könnte aber auch eine Selbstoffenbarung sein, was Maria sagt. Oh, ich habe so einen Durst. Oder, ups, kein Wein mehr. Uiuiui. Oh, ich leide jetzt aber mit dem Brautpaar mit. Oh, das geht nicht gut aus. Kann auch eine Selbstoffenbarung sein. Oder ein Appell. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus, jetzt mach doch endlich was. Komm, beeil dich doch mal. Könnte auch ein Appell sein. Oder zu sagen, Jesus, das geht jetzt auf die Beziehungsebene, Jesus, du hast es doch bestimmt auch gesehen. Ich kenne dich doch. Ich weiß doch, wie du tickst. Du hast es mitbekommen und du leidest jetzt bestimmt auch mit. Und ich traue dir das zu, dass du das veränderst. Du kennst solch eine Situation, solch ein Chaos, sowas Schlimmes, damit kennst du dich aus, mit solch einer Krise. Auch das könnte es sein. Wir wissen nicht, in welcher Absicht sie das gesagt hat. Ja, die Fantasie kann in alle Richtungen gehen. Im Griechischen Wein nicht sie haben. Und Jesus, wie hört er die Aussage seiner Mutter? Jetzt kommen ja die Ohren ins Spiel, also wie man das sagt, ist das eine. Aber wie hat Jesus das gehört? Hat er die Fakten gehört? Klar, das hat er mitbekommen. Ja, das weiß er, kein Wein mehr, 0%. Und dass seine Mutter mitempfindet an der Stelle, dass sie ja jetzt selber auch leidet und wenn er darauf reagiert, auch sagt, auch ich leide darin mit, das geht nicht gut aus. Die armen Brautleute könnte auch seine Beziehung deutlich machen. Hier wird eine Party platzen. Das ist ein GAU, der größte annehmbare Unfall für eine Hochzeit. Die Getränke gehen aus. Und was wird man über die reden im Dorf? Man wird sich das Maul über die zerreißen. Die sind unten durch. Und danke, liebe Mutti, dass du mir das zutraust. Auch das könnte die Beziehungsebene deutlich machen. Ob er auf der Appellebene hört? Ich werde zu meiner Zeit eingreifen. Gott handelt spätestens rechtzeitig. Wie reagiert er? Er sagt, vom Bibeltext haben wir gerade gehört, was willst du von mir, Frau? Im Griechischen, was ist mit dir und mir? Was ist mit dir und mir, Frau? Das heißt also, was haben wir gemeinsam? Was ist deine Aufgabe und was ist meine Aufgabe? Und sie sind anders, sie sind unterschiedlich. Deine Gedanken sind andere als meine. Du sorgst dich vielleicht um Wein, ich sorge mich um Seelen. Deine Stunde, meine Stunde. Und dann sagt sie, dann geht sie ja dann zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und Luther sagt mal dazu, das ist das heimliche Ja unter dem Nein. Das ist das heimliche Ja unter dem Nein. Ja, also sie weiß, der wird was machen, da passiert was, ja, ja. Obwohl er so gesagt hat, ah, meine Stunde, deine Stunde und so, ah, wir haben unterschiedliche Gedanken, aber da passiert was. Jesus handelt zu seinem Zeitpunkt, zu seiner Zeit. Haben wir die Geduld dazu? Können wir das aushalten, auch in unserem Alltag, wenn wir merken, boah, da ist noch gar nichts passiert. Ich wünsche mir so sehr, dass das oder jenes passiert. Kann ich das aushalten? Wir haben letzte Woche eine Predigt gehört über Hagar, Sarah und Abraham. Ja, wie Ungeduld und Zeit und ah, jetzt wollen wir aber eingreifen und Gott hat doch versprochen und so viele Kinder und ah, jetzt machen wir doch selber was. Wie schwer fällt uns Menschen das? Jesus hat seinen Zeitplan. Ich habe vorhin gesagt, das ist seine Zeit, seine Stunde. Hochzeit, die Feier und auch Hinweis auf seinen Tod und am Kreuz sein Tod und der Hinweis auf die große Hochzeit, auf das große Fest, was noch kommen wird. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesus agiert im Hintergrund. Ich finde diesen Text so toll und macht für mich deutlich, Jesus interessiert sich für unseren Alltag. Er ist nicht der Überflieger. So nach dem Motto, ist doch alles cool und entspann dich doch mal. Nein, er interessiert sich für unseren Alltag. Das, was uns beschäftigt, was schief geht, wo die Katastrophe ist, wo die Krise ist, da will Jesus rein. Denn die Not ist groß. Es droht, dass die Party abgebrochen wird, dass sie platzt, eine peinliche Situation, blamabel für alle, was jetzt hier passiert. Und damals, das war üblich, also auf dem Dorf zumindest, Hochzeitsfeiern in üppigen Weingenuss. Man feierte ohne Ende. Und interessant ist ja auch, Jesus tritt jetzt nicht auf, so auf die Bühne nach dem Motto, jetzt nutze ich die Chance. Wein ist aus. Und ich sage euch, ihr sollt euch nicht betrinken mit Wein. Nein, macht er nicht. Es kommt keine Bußpredigt. Er macht es ihnen jetzt nicht schlecht. Er sieht die Not und agiert im Hintergrund. Er gibt den besten Wein, 600 Liter. Ein Riesenholzgefäß oder Holzfass. 4 Badewannen voll mit Wein. Da passiert jetzt was. Und für mich wird deutlich, Jesus lässt sich bitten. Und er lässt sich auf die Not von uns Menschen ein. Aber er sprengt auch unsere menschliche Vorstellungskraft. Er handelt manchmal völlig anders, wie wir uns das vorstellen. Und er will uns nicht bloßstellen. Er will uns nicht blamieren. Er geht behutsam und ganz respektvoll mit uns um. Was wäre geschehen, wenn Jesus auf die Bühne gesprungen wäre? Gab es damals nicht. Und hätte jetzt so, zack, Zaubertrick. Ich mache jetzt mal hier eine riesentolle Weinsammlung hier auf. Macht er nicht an der Stelle. Das Wunder geschieht ganz heimlich, ganz still, im Verborgenen. Kaum einer bekommt das mit. Das drückt für mich was aus. Hier ist kein zur Schau stellen. Hier ist Respekt. Er geht mit Anstand und mit Liebe und Würde um. Hier wird niemand auf die Bühne gezerrt und bloßgestellt. Nein, Jesus ganz behutsam, ganz liebevoll, fasziniert mich. Aus dem Alten Testament wissen wir, Elia und Elisa vollbringen Speisungswunder. Und das erwartete man auch im jüdischen Kontext von dem Messias. Wenn der Messias kommt, dann macht er das auch. Und von daher ist das auch ein Wunder im Nachgang, dass Jesus zeigt, auch Johannes zeigt, er ist der Messias. Ein Auszeichnungswunder. Ich komme so langsam zum Schluss, denn es wird ein Berufszweig gezeigt im Bibeltext, der sonst nicht im Neuen Testament erwähnt wird. Architriklinos, der Speisemeister oder der Mundschenk, tritt hier auf. Und normalerweise, den musste man sich leisten können. Ja, das war jemand angestellt, der bekam Geld dafür, der prüfte die Speisen, den Wein und würzte eventuell nochmal nach. Wenn der nicht besonders gut war, dann hat er nochmal ein bisschen was dazu getan. Der war wichtig. Bei den armen Schichten, da trank man auch Wein, aber sehr verdünnten Wein. Das Zisternenwasser, das war eher so, schmeckte nicht, war auch nicht so rein, abgestanden, nicht so qualitativ hochwertig, wie wir aus dem Wasserhahn trinken. Und deshalb gab man ein bisschen Essig dazu oder auch ein bisschen Wein, damit es Geschmack hatte und auch besser bekömmlich war. Wir befinden uns aber in einer hohen Schicht. Ein Speisemeister, Diener waren angestellt, das musste man sich leisten können. Und dann, Jesus wird überhaupt nicht mehr erwähnt im letzten Teil der Geschichte, der Speisemeister steht im Mittelpunkt und er kritisiert oberlehrerhaft den Bräutigam. Also wo man denken würde, den besten Wein, 600 Liter, was muss das jetzt für eine Party werden? Und er macht das kaputt. Er zerstört dieses Wunder eigentlich innerlich. Ich habe so gedacht, passiert das manchmal auch bei uns Menschen, dass wir etwas, was Gott schenkt, mit Füßen treten, dass wir durch eine Aussage, durch eine Bemerkung, durch ein ungeschicktes Handeln vielleicht etwas kaputt machen, was Gott schon lange vorbereitet hat. Wie schnell kann so etwas geschehen? Und manchmal werden Wunder nicht als Wunder erkannt. Manchmal übersehen wir die Wunder Gottes. Lothar Zenetti, ein Theologe und Dichter, der sagt, aus Wasser Wein machen, denke ich, schön und gut. Aber diesen Haufen von Egoisten in so etwas wie eine christliche Gemeinschaft verwandeln oder aus mir einen halbwegs brauchbaren Christen machen, das wäre ein Wunder. Das wäre ein Wunder. Ja, recht hat er. Und was passiert dann? Wein im Überfluss. Johannes macht es deutlich, Jesus bringt die Fülle, mehr als genug. Nicht nur das Nötigste, im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Leben im Überfluss. Johannes 1, Vers 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Die Gnade hört heute nicht auf. Morgen, wenn du auf die Arbeit gehst, wenn du heute Nachmittag jemanden besuchst, Gnade ist da für deinen Alltag, für deine Familie, für das, was dich beschäftigt. Der Kirchenvater Hieronymus, der hat mal eine kleine Begebenheit erzählt. Da kommt ein kritischer Spötter zu ihm und nimmt Bezug auf diese Geschichte, auf die Hochzeit zu Kana, und fragt ihn, ob die Gäste denn die 600 Liter denn wirklich alle ausgetrunken hätten. So nach dem Motto, ja voll die Sauferei, was soll das denn? Und Hieronymus, der antwortet darauf und sagt, nein, wir trinken alle heute noch davon. Wir trinken alle heute noch davon. Das heißt also, es geht weiter, dieser Überfluss. So wie wir jetzt heute, 2023, hier sitzen, wir trinken heute noch davon, von diesem Jesus, von seinem Überfluss, von seiner Gnade. Wir trinken davon noch heute. Bei dieser Hochzeit haben das viele nicht mitbekommen, was passiert. Der Speisemeister nicht. Das Brautpaar nicht. Was ist da im Einzelnen passiert? Die Diener haben es mitbekommen. Aber an so vielen ging dieses Wunder vorbei. Und so möchte ich dich fragen, bist du dabei, wenn Jesus Wunder geschehen lässt? In deinem Leben oder um dich herum? Ist dein Herz offen dafür, dass du Jesus hineinlassen kannst? Dass du weißt, ja, ich möchte daran teilhaben, an diesem Jesus. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich möchte verstehen, um was es geht. Dass er mitfeiert. Dass er seinen eigenen Zeitplan hat, seine eigene Stunde. Und dass er im Hintergrund arbeitet, ganz still und heimlich. Und ich möchte hinschauen, ich möchte es erleben, ich möchte es erfahren. Eine Hochzeit zum Verlieben. Ich liebe Jesus mehr nach dieser Geschichte. Ich finde, es ist nicht unnötig, was Jesus da macht. Das ist keine Zeitverschwendung, keine Ressourcenverschwendung. Er ist nicht der weltfremde Heilsbringer, der mit den gegenwärtigen Problemen von uns nichts zu tun haben will. Nein, er lässt sich bitten. Er geht konkret auf die Not von uns Menschen ein. Und er sprengt manchmal mit seinem Handeln unsere menschlichen Erwartungen. Aber er hat seinen Zeitplan für mein Leben, für dein Leben. Und er blamiert uns nicht. Er respektiert uns. Er geht ganz würdevoll und liebevoll mit uns um. Und so wollen wir das auch im nächsten Lied. So bist nur du. Hören und singen. Jesus, du bist anders, als wir uns das vorstellen und vielleicht auch verstehen. Amen.